Radio 1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Mittwoch, der 15. Januar 2014. Ein Fernsehheld meiner Kindheit hat heute Geburtstag.
Heinz Erhardt.
Hätten Sie heute Zeit für mich? Kommst du schon drauf?
Nee.
Telefant. Mm-mm. Und natürlich 1, 2 oder 3.
Haben ihn
zur Fernsehlegende gemacht, schon lange vor Flitterabend. Michael Schanze wird heute 67. Genau 2 Jahre jünger ist einer der bekanntesten Fußballfans der Welt. Manuel Caceres alias Manolo El Del Bombo, was so viel heißt wie Manolo, der mit der Pauke. Sie kennen den Mann auch, der ist auch durch seine überdimensionale Baskenmütze berühmt geworden. Er sorgt bei Spielen der spanischen Nationalmannschaft für Stimmung. Durch Fernsehübertragungen wurde er weltberühmt. Heute feiert Spaniens Manolo seinen 65. Geburtstag.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Heute endet das 2-tägige Referendum über eine neue Verfassung in Ägypten. Der Entwurf sieht mehr Rechte für die Bürger vor, er privilegiert aber auch das ohnehin mächtige Militär. Während der Abstimmung wird auch heute neue Gewalt befürchtet. Das Ergebnis des Referendums soll am Samstag feststehen.
Im Namen des Volkes.
Startet heute um 12 Uhr vor dem Landgericht Berlin der erste Prozess wegen Schadenersatzes gegen die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER. Die Fluggesellschaft Air Berlin verlangt mindestens 48 Millionen Euro für Verluste, die ihr durch die geplatzte Eröffnung des Hauptstadtflughafens entstanden sind, durchaus skurril ist. Flughafenchef Medon muss sich also mit einer Klage auseinandersetzen, die er selbst noch als Air Berlin-Chef im November 2012 eingereicht hatte.
Das geht gar nicht,
sagt die Brandenburger CDU, wenn sie an die Ausstellung mit verfremdeten Ölporträts von Hitler, Stalin und Goebbels im neuen Brandenburger Landtag denkt. Sie will die Bilder abhängen. Die Kunstkommission des Parlaments findet dagegen, die Werke regen zum Nachdenken an. Der Streit wird heute Thema im Landtagspräsidium sein und auch bei uns um 9:15 hier im Schönmorgen.
Nur auf Radio 1.
Gibt es wieder eine Slow-Time-Entspannungsaktion zum Hinkommen, Zuschauen und Mitmachen. Heute mit Anusara-Yoga unter fachkundiger Anleitung. Anusara-Yoga ist eine noch recht junge Yoga-Richtung, die das Selbstwertgefühl stärken möchte. Slow in der Stadt, in der Ma-Heinecke-Halle in Berlin-Kreuzberg, machen Sie kostenlos mit von 12 bis 13 Uhr.
Und auf keinen Fall vergessen.
Die internationale Funkausstellung wird für weitere 5 Jahre in Berlin stattfinden. Die Messegesellschaft Berlin unterzeichnet heute im Roten Rathaus symbolisch eine Vereinbarung mit der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Und schon mal vormerken, vom 5. bis 10. September gibt es die diesjährige IFA.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Oder vielleicht doch? Das sogenannte No-Spy-Abkommen sollte die Wogen zwischen Deutschland und den USA glätten. Jetzt droht es zu scheitern. Dies belegen Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des NDR. Angeblich verweigern die USA die konkrete Zusage, künftig keine deutschen Politiker mehr abzuhören. Seit Monaten beschäftigen die Enthüllungen Snowdens das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages, kurz PKG. Für die Linke sitzt dort Steffen Bockhahn, allerdings nur noch bis morgen, denn dann wird das neue PKG gewählt. No-No-Spy? Darüber reden wir jetzt mit Steffen Bockhahn live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Bockhahn.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Rostock.
Guten Morgen. Wie überrascht waren Sie, als Sie jetzt gehört haben, dass das Abkommen wohl nicht zustande kommt und die USA weiterhin deutsche Politiker abhören wollen?
Na, jetzt kann man immer sagen, hinterher haben es alle gewusst, aber ehrlich gesagt hielt sich mein Glaube an ein solches Abkommen von vornherein sehr im Rahmen. Aus 2 Gründen. Das eine ist, die USA lassen sich einfach nicht so gerne reinreden bei dem, was sie tun im Bereich der Geheimdienste. Und das zweite ist, es war sehr schnell davon die Rede, man möge doch bitte nicht über ein No-Spy-Abkommen sprechen, sondern über eine vertragliche Zusammenarbeit der Geheimdienste, weil dass man künftig nicht mehr vorhabe zu spionieren, das sei natürlich nicht so. Und dann entwickeln sich Dinge, wie sie sich entwickeln, und das nie beabsichtigt war, wirklich eine rechtsverbindliche Vereinbarung zu schließen. Das erkennt man daran, dass ein Regierungsabkommen von den Amerikanern von Anfang an abgelehnt wurde und es maximal um eine Vereinbarung der Geheimdienste untereinander ging.
Der Job von Geheimdiensten ist es ja, dass die ihre Dienste im Geheimen ausführen. Kann man da überhaupt offizielle Abkommen schließen, die irgendetwas ausschließen?
Na, es ist schon so, dass man sich unter Freunden ja auf ein paar Spielregeln einigen kann. Und die Amerikaner und die Deutschen sagen, sie sind Freunde. Und dann kann man sich ja darauf verständigen, dass man ein paar Dinge auch im Bereich der Geheimdienste nicht tut. Beziehungsweise kann man sich auch darauf einigen, was man miteinander macht. Dass man sich nicht die gesamte Tätigkeit des operativen Geschäfts gegenseitig verpflichtend erklärt. Das ist verständlich. Das ist ja übrigens eines der großen Probleme bei Geheimdiensten, dass sie schwer kontrollierbar sind. Aber man kann sich natürlich schon darauf verständigen, dass man unter Freunden Dinge tut oder eben auch nicht tut, dass man sich hilft oder an welcher Stelle man eben sagt, nee, das müsst ihr alleine schaffen. Sowas kann man vereinbaren. Und ich finde, sich gegenseitig zu erklären, dass man Parlamentsmitglieder, Regierungsmitglieder nicht ausspitzelt, das ist eigentlich eine Sache, die sollte man gar nicht festschreiben müssen, die sollte selbstverständlich sein, ist sie aber nicht.
Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stefan Meyer, fordert im Falle des Scheiterns Sanktionen gegen die USA. Hat er Sie da an seiner Seite?
Ich habe das mit großer Überraschung zur Kenntnis genommen. Also letztlich ist für mich relativ klar, wenn die Europäerinnen und Europäer nicht wollen, dass eine Weltmacht durch die Welt läuft und alles ausspioniert, und zwar eine, die sich als Demokratie erklärt, denn das sei nur kurz erwähnt, die Amerikaner und die Briten sind nicht die einzigen, die alles und immerzu wissen wollen, das machen andere auch. Aber sie bezeichnen sich als Demokratie und da muss man einen anderen Anspruch haben. Ich glaube, wichtig wäre, dass die Europäische Union, da muss man Großbritannien dann leider ausnehmen, dass die sich einigen, was wollen wir, was ist für uns klar, dass sie das dann untereinander mit sich mal beschließen und dann den USA klar mitteilen, passt mal auf, das sind Spielregeln unter Freunden und entweder ihr macht das mit oder wir müssen andere Seiten aufziehen und die USA haben ein sehr, sehr großes Interesse an dem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union. Die USA haben ein sehr großes Interesse an dem SWIFT-Abkommen über Bankdaten und ich finde, dann muss man den Amerikanern auch mal mitteilen, Freunde, wir können solche Abkommen auch sein lassen oder zumindest erstmal die Verhandlungen darüber aussetzen. Nur dazu müsste man sich in Europa erstmal einig sein.
Wir haben es erwähnt, morgen wird das neue parlamentarische Kontrollgremium installiert. Sie haben es nun jahrelang hautnah erlebt. Welchen Einfluss hat dieses Gremium?
Ja, es ist immer garstig, sowas zu sagen, aber es ist schon eher homöopathisch, denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass wir im parlamentarischen Kontrollgremium immer dann informiert wurden, wenn sich es gar nicht mehr vermeiden ließ, beziehungsweise man uns in Lageberichten Dinge erklärt hat, die teilweise schon in der Zeitung standen, beziehungsweise deren Neuigkeitsgrad überschaubar groß war. Gelegentlich habe ich mich an diese Szene aus The Beautiful Mind erinnert, wo er dann schon völlig irre vor seiner Wand steht und irgendwelche Beziehungsnetzwerke herstellt. Diesen Eindruck hatte ich da manchmal auch. Das ist zwar schade und bitter, allerdings sind eben die operativen Möglichkeiten und die Sanktionsmöglichkeiten dieses Gremiums so beschränkt, dass es nur schwer zu glauben ist, dass es dauerhaft hilfreich sein kann. Deswegen haben wir lange über eine Reform gesprochen. Da sind ein paar Schritte momentan andiskutiert, aber die werden aus meiner Sicht nicht reichen. Das Problem ist, Geheimdienste verselbstständigen sich und man kann sie ganz schlecht kontrollieren. Und wenigstens, was den Inlandsgeheimdienst betrifft, sind wir deswegen der Auffassung, man sollte ihn besser auflösen und den Polizeibehörden kontrollierbare Sanktionsmöglichkeiten geben.
Über das mögliche Scheitern des No-Spy-Abkommens mit den USA haben wir mit Steffen Bockhahn gesprochen. Er sitzt noch bis morgen im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages. Vielen Dank, Herr Bockhahn.
Sehr gerne.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1. Mit Hermann Josef Tenhagen von Finanztest.
Und wir sprechen über die Flaute beim Windenergieunternehmen Procon. Es droht Insolvenz. Anleger haben mittlerweile knapp 200 Millionen Euro an Kapital gekündigt. Dabei wollten die rund 75.000 Anleger ja eigentlich in eine gute Sache investieren und klar auch Geld dabei scheffeln. Bis zu 8% Zinsen wurde ihnen versprochen.
Wir sprechen mit dem Chefredakteur des Magazins Finanztest. Guten Morgen, Hermann Josef Tenhagen.
Guten Morgen.
Morgen.
Liegt dieses Desaster jetzt an der Windenergie oder an dem Geschäftsmodell von Procon?
Das liegt am Geschäftsmodell von Procon. Procon ist auf den Markt gegangen und hat gesagt, Leute, ihr könnt bei uns dieses Geld investieren, das ist bombensicher, das könnt ihr sogar für die Altersvorsorge machen und dafür gibt es 6-8% und dann ist das noch schön ökologisch. Und das war das, was nicht stimmte und was wir von Anfang an bei Finanztest kritisiert haben. Wir haben schon 2010 gesagt, das kann so nicht sein, weil diese Anlageform Genussrechte ist einfach nicht sicher und ist deswegen auch nichts für die Altersvorsorge.
Also die vielen Anleger sind auf Renditeversprechen hereingefallen, also selbst schuld?
Naja, selbst schuld, der Anbieter hat ja gesagt, das sei sicher. Ne? Also wir haben immer gesagt, das ist nicht sicher. Die Anbieter, die Anleger haben nicht so richtig ganz genau hingeguckt und haben dann gesagt, das ist doch ökologisch, das ist doch gut, da tut man doch was für einen guten Zweck auch noch und haben vielleicht deswegen nicht ganz so genau hingeguckt, wie sie sonst hingeguckt hätten.
Procon hat erklärt, eine Planinsolvenz ließe sich nur verhindern, wenn die Kunden jetzt nicht ihr Geld abziehen würden. Sollten Anleger also die Nerven behalten und nicht abspringen?
Also Anleger sollten das tun, was sie sowieso tun wollten. Wenn sie das als ganz sichere Anlage gemacht haben, dann sollten sie sehen, dass sie sich vom Acker machen. Wenn sie das Risiko tragen können, können sie da ja auch dabei bleiben und gucken, was dabei rauskommt. Das Problem ist halt einfach, das dauert einige Wochen, bis man das Geld da raus hat. Und wenn es denn jetzt zur Planinsolvenz kommt, hat man sowieso sich nicht so arg viel geholfen mehr. Man kann auch sehen, dass im letzten Jahr schon unheimlich viele Leute Geld abgezogen haben, auch gerade Leute, die ökologisch gedacht haben. Also wir haben in den letzten Tagen auch noch einen Haufen Anrufe gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich habe mein Geld da schon weggeholt. Aber sagt uns doch nochmal, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Und man kann es ganz schön sagen, die haben 8% 8% versprochen und gezahlt zum Teil, aber nur 3% erwirtschaftet. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Verbraucherschützer und Politiker fordern jetzt strengere Regeln zum Schutz von Verbrauchern. Wie könnten denn solche Regeln aussehen?
Naja, das Witzige ist, dass gerade dieses große Unternehmen, was 1 Milliarde eingesammelt hat, durch die bisherigen Regeln überhaupt nicht erfasst wird. Und auch das haben wir im letzten Jahr schon kritisiert. Das muss natürlich erfasst sein. Es kann nicht sein, dass so ein Unternehmen durchs Rost rutscht und überhaupt nicht erfasst wird und überhaupt nicht geguckt wird, ob das seriös und langfristig durchhaltbar ist, was die Firma, also was Procon da gemacht hat.
Ohne einen guten grünen Anlagetipp kommen Sie uns heute hier nicht raus. Ich habe ja gehört, ich solle in Kautschuk investieren. Da seien bis zu 10% drin. Wird mich Kautschuk also reich machen?
Nee, lassen Sie das lieber bleiben. Es sei denn, Ihr Bruder betreibt die Kautschuk-Farm und Sie haben dann genau einen Überblick, was der tut. Also wenn Sie jetzt wirklich was Vernünftiges machen wollen, machen Sie sich ein Solardach. Und zwar nicht unbedingt eins für den Strom, sondern für Ihre Heizung. Wenn Sie denn ein Dach zur Verfügung haben, mit dem Sie selbst heizen können, das ist bestimmt eine gute Idee.
Und Kautschuk nicht?
Kautschuk würde ich die Finger von lassen. Wie gesagt, Sie können das nicht überprüfen und wenn Sie da nicht vorne dran sind, das ist einfach zu weit weg.
Der Chefredakteur von Finanztest zur Sicherheit von Ökoanlagen. Vielen Dank, Herr Tenhagen.
Gerne.
Wenn Sie gerade in Berlin-Mitte unterwegs sind, könnte Ihnen neben den üblichen Anzugträgern und Touristen auch eine Gruppe Schweine entgegenkommen. Denn die gehen heute auf die Straße. Zugegebenermaßen nicht allein, sondern mit ihren Bauern im Schlepptau. Die Aktion Schweine vor dem Kanzleramt ist der Anfang einer Protestreihe, die mit Blick auf die Grüne Woche von verschiedenen Organisationen auf die Beine gestellt wird. Was Schweine vorm Kanzleramt wirklich bewirken können, das fragen wir Jochen Fritz. Er ist der Sprecher der Initiative Wir haben Agrarindustrie satt und jetzt vorm Kanzleramt und live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Fritz.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Tierschutz hat doch in der Landwirtschaft deutlich an Bedeutung gewonnen. Warum reicht Ihnen das nicht?
Tierschutz ist nicht alles, was wir fordern. Die Landwirtschaftspolitik ist eine Klientelpolitik für Agrarindustrie. Die Betriebe werden deutlich größer und wir möchten eine Landwirtschaft, die zugunsten von Bauern, von Verbrauchern und Tieren und Umwelt gemacht wird und nicht für die Geldbeutel großer Konzerne.
Jahr für Jahr demonstrieren Sie vor der Grünen Woche. Was haben Sie denn schon erreicht?
Ich glaube, es gibt eine neue gesellschaftliche Bewegung, die Agrarindustrie satt hat, die es nicht mehr mittragen möchte, dass Tiere gehalten werden wie in Hassleben geplant. 37.000 Tiere in einer riesen Schweinmastanlage oder in Altelin, wo 10.000 Muttersauen stehen. Das ist nicht der Weg, den die Menschen gehen werden. Und das muss auch Frau Merkel und Herr Gabriel verstehen. Und deswegen müssen sie diese Forderung aufnehmen.
Sie protestieren vor dem Kanzleramt. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass sich die Kanzlerin oder ein anderer wichtiger Politiker blicken lässt?
Ich finde es spannend, dass heute im Kommentar in der Taz stand, dass wir so wichtig sind wie die Anti-Atom-Bewegung. Ich möchte mich nicht so wichtig machen, aber ich glaube, die Frage, wie wir uns in Zukunft ernähren, sollte die Kanzlerin interessieren. Und sie sollte Menschen, die das bewegt, einladen und mit uns sprechen.
Zur Großdemo am Samstag werden 20.000 Teilnehmer erwartet. Der Bauernverband wirft Ihnen vor, Sie seien, ich zitiere mal, Ideologen, die immer in der gleichen Art und Weise versuchen, bildlich gesprochen, Gülle über redlichen Bauernfamilien auszuschütten, indem sie falsch informieren und Angst schüren. Zitat Ende. Überziehen Sie mit Ihrer Kritik an den Bauern?
Nein, wir sind ja ein großes Bündnis und es werden wieder 70 Traktoren unseren Zug anführen. Ich weiß nicht, für wen Herr Ruckwied, der Bauernpräsident, hier Lobby macht. Das ist Lobby für die Agrarindustrie, die gerade diese Ställe bauen möchte, die ich gerade erwähnt habe, und nicht für kleine bäuerliche Betriebe, die ja mit uns auf die Straße gehen werden. Wir stehen für unsere Bauern, wir stehen für Bauern, die Tiere artgerecht halten, wir stehen für Bauern, die biologisch anbauen, ökologisch anbauen und ihre Tiere in Neulandstellen halten. Milchviehhalter, kleine, viele Milchviehhalter aus Bayern werden kommen. Also das ist eine Hetze, die kann ich auch wirklich nicht verstehen.
Bauernpräsident Joachim Ruckwied, den Sie gerade erwähnt haben, der spricht ja von einem Zerrbild, wenn von einer flächendeckenden Agrarindustrie in Deutschland gesprochen werde. Die deutsche Landwirtschaft sei gekennzeichnet durch familienbäuerliche Strukturen. Hat er denn damit nicht recht?
Ich kann das nicht ganz verstehen. 80% der Subventionen aus Brüssel gehen an nur 20% der Betriebe. Und nur ein Drittel der Gelder geht sogar an 2% der Betriebe. Diese Betriebe vertritt er und nicht die bäuerlichen Betriebe, die es immer schwerer haben, gegen dieses Modell Wachsen oder Weichen zu bestehen, von dem sich der Bauernverband auch nicht abwendet.
Ihnen geht es ja auch um Tierschutz. Warum schleppen Sie die armen Schweine dann eigentlich vors Kanzleramt?
Das sind Freilandschweine von einem Bauern aus Süddeutschland, Rudolf Bühler, der hat diese Schweine gerettet. Da gab es mal nur noch 6 von diesen schwäbisch-hessischen Schweinen. Und das ist ein Zeichen des Widerstandes, denn Monsanto wollte schon Patent auf diese Schweine anmelden. Und diese reglichen Bauern, das sind mittlerweile über 1000, wehren sich dagegen. Und die Schweine sind Protest gewöhnt, die waren schon öfters auf der Straße und denen gefällt es vom Kanzleramt.
Schweine vor dem Kanzleramt ist der Auftakt für eine Reihe von Protestveranstaltungen gegen die sogenannte Agrarindustrie. Wir haben mit Jochen Fritz gesprochen, er ist Sprecher der Initiative Wir haben Agrarindustrie satt. Vielen Dank, Herr Fritz.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Herr Drösser, stimmt's denn, dass man ein Eisfach schneller abtauen kann, wenn man einen Topf mit heißem Wasser reinstellt?
Kühlschränke müssen ab und zu mal abgetaut werden. Und die meisten von uns machen das erst dann, wenn sich schon ein dicker Eispanzer im Gefrierfach gebildet hat. Dann muss man erstmal den Kühlschrank ausräumen, das Tiefkühlgut irgendwo unterbringen, entweder beim Nachbarn oder, wenn es tatsächlich wirklich kalt ist im Winter, dann draußen auf dem Balkon. Auf jeden Fall ist man in Eile, möchte das Fach so schnell wie möglich wieder eisfrei haben und die Frage ist, wie kann man das beschleunigen? Der Tipp mit dem heißen Wasser ist tatsächlich ein guter, denn heißes Wasser enthält viel Wärmeenergie und wir wollen ja möglichst schnell Wärme in das Fach reinbringen. Natürlich sollte es kein Topf sein, der gerade von der Herdplatte kommt, denn mit dem kann man die innere Schicht des Kühlschranks beschädigen. Also besser den Topf mit dem Wasserkocher füllen. Die Tür kann man auflassen oder zumachen und nach ein paar Minuten sollte man das Wasser erneuern, denn das kühlt relativ schnell ab. Und schon bald beginnen sich die Eispanzer zu lösen und da ist man natürlich versucht, mit dem Messer zu kratzen und nachzuhelfen, dass die runterfallen. Aber auch da muss man Vorsicht walten lassen. Man sollte keine scharfen Gegenstände benutzen, die die Kühlschrankwand beschädigen können, sondern allenfalls einen Plastikspatel aus der Küchenschublade. Aber es stimmt tatsächlich, das heiße Wasser beschleunigt den Abtauvorgang und wenn man es richtig macht, ist das auch eine sichere und zuverlässige Methode.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar.
No, no spy. Das geplante Anti-Spionage-Abkommen zwischen Deutschland und den USA droht zu scheitern. Die Obama-Regierung verweigert angeblich die konkrete Zusage, künftig keine deutschen Politiker mehr abzuhören. Die stockenden Verhandlungen sind heute Thema einer Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag.
Und vorher schon Thema im Kommentar, heute mit Holger Schmale von der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Herr Schmale.
Guten Morgen.
Morgen. Waren Sie denn sehr überrascht, als Sie gehört haben, dass dieses Abkommen zu scheitern droht?
Nein, muss ich ehrlich sagen, überraschend finde ich das nicht, weil der Widerstand in den amerikanischen Geheimdiensten, aber auch in der Politik in Washington, das hat sich schon im letzten Herbst abgezeichnet. Ich kann sogar sagen, dass unser Korrespondent der Berliner Zeitung hat im November schon berichtet, dass nach seinen Informationen kaum noch Aussicht auf so ein Abkommen besteht. Also überraschend ist das nicht, aber empörend finde ich es trotzdem. Und zwar vor allen Dingen, wenn man eben auf die Gründe schaut. Da wird ja gesagt, so ein Abkommen komme deshalb nicht in Frage, weil dann auch andere Länder Anspruch erheben könnten auf so eine Vereinbarung. Aber nun hören wir ja eigentlich ständig, dass Deutschland für die USA eben kein Land wie jedes andere sei, sondern wir besonders enge Freundschaft hätten. Partnership and Leadership hieß da mal so eine Formel, also die gemeinsame Führungsrolle im Westen. Jetzt zeigt sich, dass da einfach nichts dran ist. Und wenn wir dann auf die Generalbegründung für diese Spähprogramme schauen, nämlich der Kampf gegen die terroristische Gefahr und Gewalt, da muss man ja einfach sagen, allein der Angriff auf Merkels Handy zeigt ja, dass das nur ein Vorwand ist für ein umfassendes Ausspähen in der Politik, wahrscheinlich ja aber auch in der Industrie, nehme ich mal an. Und ich finde, man darf nicht nur nach Washington gucken, man muss auch fragen, wie naiv oder wie unwahrhaftig ist eine Bundesregierung, die noch im November erklärt hat, alles sei auf gutem Wege mit diesem Abkommen und die ja auch jetzt nicht zugibt, dass die Amerikaner sie und eigentlich alle Deutschen an der Nase herumführen. Also das ist schon alles ziemlich übel und ich finde am bestürzendsten allerdings, wenn man sich anschaut, dass dies alles unter Führung und mit der Zustimmung eines Präsidenten Barack Obama stattfindet. Das ist ja nun ein Mann, auf den doch die Europäer und gerade die Deutschen so große Hoffnungen gesetzt haben, der in Berlin hier von Hunderttausenden gefeiert worden ist als der Vertreter des besseren Amerika, als Anwalt der Menschenrechte und Demokratie. Und ausgerechnet dieser Mann lässt nun das Foltergefängnis in Guantanamo weiterlaufen. Er schickt Todesdrohnen nach Pakistan und sonst wohin. Er zwingt einen Aufklärer wie Edward Snowden, sich in Moskau zu verstecken. Und er behandelt eben Freunde wie Deutschland wie feindliche Verdächtige. Wenn wir uns erinnern, letztes Jahr war er ja in Deutschland, hier in Berlin, hat da bei seinem Besuch erklärt, große Versprechungen abgegeben, dass alle Spionagevorwürfe aufgeklärt würden und man dabei mit Deutschland eng zusammenarbeiten wolle. Auch da zeigt sich jetzt, was von solchen Versprechen zu halten ist, nämlich gar nichts. Und deswegen ist nun die Frage, was tun? Obama hat Angela Merkel jetzt ja gerade nach Washington eingeladen. Ich finde, sie sollte nur unter einer Bedingung fahren, dass die USA klipp und klar erklären, dass ihre Geheimdienste sich in Deutschland an deutsches Recht halten und dass sie hier keine umfassende Spionage betreiben, gleich ob die gegen Angela Merkel oder gegen Lieschen Müller gerichtet ist, gegen Krupp oder Krause.
Der Mittwochskommentar von Holger Schmale von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
Art aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik mit Marie Kaiser.
Heimlich, still und leise hat der weltweit bekannte deutsche Fotograf Wolfgang Tillmanns in der vergangenen Woche eine eigene Galerie in Berlin eröffnet, ganz in der Nähe vom Wittenbergplatz. Tillmanns ist in den 90ern bekannt geworden als Szenefotograf. Seine Fotos von der Love Parade, aber auch die vollkommen unbefangenen Porträts seiner Freunde sind in Magazinen wie Spex oder Interview erschienen. Und er ist der erste Fotograf und nicht britische Künstler überhaupt, der den renommierten britischen Turner Prize bekommen hat. Jahrelang hatte Tillmanns sein Atelier und seine Galerie in London. Jetzt ist er mit beiden nach Berlin umgezogen.
Marie Kaiser hat sich die erste Ausstellung in seiner Galerie Between Bridges angeguckt. Guten Morgen, Marie.
Morgen.
Guten Morgen.
Was zeigt denn Wolfgang Tillmanns in seiner eigenen Galerie? Eigene Arbeiten oder dann doch die von anderen Fotokünstlern, die er fördern will?
Ja, weder noch. Also die Eröffnungsausstellung hat mich einigermaßen überrascht. Das ist gar kein Fotograf, sondern Maler und Grafiker Patrick Caulfield. Das ist ein britischer Künstler, der vor 8 Jahren gestorben ist. Und in Between Bridges sind seine Siebdrucke zu sehen, von den 60ern bis hin zu den 90ern. Caulfield ist in Großbritannien sehr bekannt, in Deutschland nicht so. Und offiziell wird er immer zu den Pop-Art-Künstlern gezählt, also wie Roy Lichtenstein oder David Hockney. Er selbst sah das ein bisschen anders.
Also was denn jetzt, Pop-Art oder dann doch keine Pop-Art?
Na, es gibt schon diese kräftigen, knalligen Farben, aber er hat so seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Also so ganz schematisch und reduziert, hat sich so auf die Linien konzentriert, auf diese markanten Umrisse der Gegenstände wie in einem Comic. Und er malt nur Stillleben, also ganz klassische Motive. Eine Vase oder ein Glas mit hübsch gefalteter Serviette oder eine Topfpflanze. Und es geht ihm dabei nicht um möglichst naturgetreue Darstellungen. Im Gegenteil, der schert sich nicht um Perspektive. Aus dem ersten Blick sind das wirklich so zweidimensionale, flache Bilder, so eine oberflächliche Abziehwelt.
Ja, und auf den zweiten Blick?
Da sind die Bilder humorvoll und haben auch durchaus Tiefgang. Also es gibt ein Bild aus den 70ern mit dem schönen Titel Wurst und da sieht man eine angeschnittene Fleischwurst mit speckigen Flecken. Aber sie sieht ungefähr so echt aus wie aus einem Kaufmannsladen für Kinder. Also die könnte auch aus Plastik sein. Und die Scheiben, die liegen nicht auf einer Fleischertheke oder auf einem Küchentisch, sondern die scheinen so einen Reigen zu tanzen vor so einem knallig blau-rot-grünen Hintergrund. Und der ist so wild gemustert, dass er der Wurst eigentlich vollkommen die Show stiehlt. Und ja, ich denke, wenn die Wurst aufgegessen ist, dann bliebe ja einfach nur ein ernstzunehmendes, abstraktes Gemälde, was alle dann so ganz ernst angucken würden. Ich muss natürlich jetzt lachen über die Kombination.
Also geht's Caulfield um den gemalten, schnellen Witz?
Ich glaube, es ist eher so ein subtiler, trockener Humor und manche Bilder, die strahlen auch eher Melancholie aus. Trotz dieser poppigen Knallfarben, also es gibt so eine einsame Lampe auf einem Nachttisch vor rotem Hintergrund und das Ganze trägt dann den Titel Ich habe nur die Freundschaft von Hotelzimmern und das ist richtig traurig und diese Bilder sind ja menschenleer, obwohl ja Orte zu sehen sind, an denen normalerweise viel los ist, also Bars, Restaurants, Hotellobbys, dann gibt es ein Bild, da ist ein Tisch mit weißer Tischdecke, dann liegt da so ein, zwei Fische liegen auf dem Teller mit Limetten, alles so kunstvoll arrangiert, die Messer liegen schon bereit, aber ich frage mich, wird die je jemand essen? Wo ist denn dieses ganze pralle Leben, das diese kräftigen Farben versprechen? Oder ja, gibt es gar keine Menschen mehr? Nur noch diese leblosen Dinge? Ich finde Caulfields Siebdrucke auf jeden Fall sehr zeitlos. Also selbst die Bilder aus den 60ern, die könnten von heute sein. Die sind gut gealtert.
Also ist Wolfgang Tillmanns neue Galerie schon nach der ersten Ausstellung ein Gewinn für Berlin?
Auf jeden Fall. Also ich finde schon die erste Ausstellung, da lernen wir einen Künstler kennenlernen, der auf dem internationalen Kunstmarkt und in Deutschland sowieso keine große Rolle spielt. Das ist auf jeden Fall eine Entdeckung und ich freue mich auf mehr Entdeckungen und die kommenden Ausstellungen in Between Bridges.
Die Bilder von Patrick Caulfield sind noch bis zum 8. März zu sehen in der gerade eröffneten Galerie Between Bridges in der Keithstraße in Berlin-Charlottenburg. Geöffnet ist von Mittwoch bis Samstag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Und jetzt sagen wir alle zu dritt nochmal Between Bridges. 1, 2, 3.
Between Bridges.
Radio 1. Slow Time.
Entschleunigung.
Extrem. Online-Shopping ist bequem, günstig und richtig schnell. Da gibt es den Premium-Versand, Morning- und Evening-Express, Expresslieferung ins Ausland, Schnellversand oder die 24-Stunden-Lieferung. Je schneller, desto mehr freut sich natürlich die Kundschaft. Desto mehr kostet aber auch die Logistik im Hintergrund. Und desto mehr schadet es am Ende dem Klima. Matthias Schmidt ist Verkehrswissenschaftler an der Technischen Universität Dresden und hat sich ein Gegenmittel überlegt. Den entschleunigten Paketversand, bei dem jeder entscheiden kann, wie schnell oder langsam sein Paket unterwegs ist. Seine Idee erklären kann Matthias Schmidt am besten selbst. Und zwar jetzt, live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Schmidt.
Schönen guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Machen wir es doch gleich mal konkret. Ich bestelle ein Buch, klicke Ihre Option Warten für das Klima an und warte dann wie lange genau fürs Klima?
Das bestimmen Sie in erster Linie selber, indem Sie nicht sagen, das Buch kann, ich kann eine Woche drauf warten. Und diese Information geht zum Logistikdienstleister, also über den Versandhändler dann zum Logistikdienstleister, der dann seine eigenen Prozesse darauf ausrichten kann, dass er sagt, okay, dieses Buch passt heute noch rein oder in 3-4 Tagen in die Lieferung noch rein. Also sie geben dem Logistikdienstleister letztendlich einen neuen Handlungsspielraum, mit dem er seine Prozesse noch weiter optimieren kann. Zum Beispiel Aufkommen zu bündeln oder langsam Transportmittel einzusetzen.
Aber wenn das denn alle machen würden, dann würde es ja schon wieder gar nichts mehr bringen, oder doch?
Genau, das ist kleineres oder größeres Fragezeichen. Also die Logistikprozesse sind natürlich enorm komplex. Hier ist einfach der Ansatz gewesen mit dieser Idee, den ganzen Weg der Logistik, dieses Beschleunigungs- und Paketversand, diese ganzen Expresslieferungen, das einfach mal umzudrehen und zu sagen, was für Möglichkeiten hätte ich denn als Kunde, meiner Verantwortung oder meinem Bewusstsein so ein bisschen gerecht zu werden. Und welche Anreize habe ich auch?
Und warum gehe ich dann nicht gleich wieder in den Laden?
Naja, weil ich bin ja sozusagen auch täglich unterwegs und das in den Laden gehen ist manchmal gar nicht so einfach. Und man darf sicherlich auch nicht vergessen, dass das Thema Online-Shopping immer größer wachsen wird. Also diesem Wachstum entgegenzutreten, zu sagen, mit dem Versuch, das Ganze wieder auf so eine etwas entschleunigte Ebene zu heben.
Das ist wirklich eine schöne Idee, aber wie gut tut das der Umwelt auf lange Sicht wirklich? Haben Sie das untersucht?
Wir können das heute in der Form noch nicht untersuchen, weil es dafür noch kein wirkliches Modell gibt, dieses Verfahren, was das jetzt an Ausschuss ist, zu beschreiben. Es gibt hier erste Zahlen ungefähr, die aber eben auch von der Deutschen Post zum Beispiel veröffentlicht wurden, was so ein Paket am Ende verbraucht, wenn es beim Kunden angekommen ist. Aber so wirklich ein Modell, was die gesamte Logistikkette beschreibt und dann mir sagt, okay, wenn du dich für eine langsame Option entscheidest, hast du die Auswirkungen oder diese Auswirkungen, das haben wir heute noch gar nicht. Und deswegen hat der Kunde auch ja keinen glaubhaften Anreiz, da etwas zu tun. Er sieht ja überhaupt nicht, welche Auswirkungen seine Entscheidung hätte.
Die großen Logistikkonzerne setzen ja eher auf je schneller, desto besser, auch weil die meisten Kunden das so wollen. Wie wollen Sie die denn überzeugen von dieser Idee?
Das ist eben für mich genau die Frage, ob die meisten Kunden das so wollen. Ich glaube, wir haben eine kleine Vorstudie dazu gemacht und da sind zwei Sachen rausgekommen. Zum einen, dass das Bestellverhalten natürlich sehr unterschiedlich ist. Also wir haben die typischen Kunden, die heute bestellen und das morgen unbedingt haben und da auch bereit sind, mehr zu zahlen. Das ist okay, aber wir haben auch Kunden, die gesagt haben, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, da 4-5 Tage zu warten, wenn das wirklich was bringt. Zum anderen haben wir aber auch wollen wir auch mit Anreizen reingehen. Das heißt, dass wenn dort der Logistikdienstleister wirklich zu Einsparungen kommt, dass er Teile dieser Einsparungen an den Kunden dann auch weitergibt. Sozusagen, dass der Kunde dann entweder bares Geld oder in Form von Gutschein andere Anreize kriegt.
Was hoffen Sie denn? Ab wann können wir die Warten fürs Klima-Option anklicken?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn es nach mir geht, am besten schon morgen. Aber ich glaube, wir müssen hier noch, wir sind dieses Jahr dabei, das auch zu schauen, dass wir das so in kleinen Projekten erstmal umsetzen und schauen, wie das funktionieren kann. Ich denke aber nicht, dass wir hier wir müssen hier schon, glaube ich, über die 20er Jahre sprechen.
Matthias Schmidt ist Verkehrswissenschaftler an der Technischen Universität Dresden und er kämpft für den entschleunigten Paketversand. Vielen Dank, Herr Schmidt.
Ich danke.
Kleine Quizfrage. Was hat Potsdam, was Berlin nicht hat? Ein neues, altes Schloss mitten in der Stadt und das ist auch noch gerade fertig geworden. Aber eigentlich ist es ja gar kein Schloss, steht zumindest in großen goldenen Buchstaben an der Fassade. Denn hier regiert kein König, sondern das Brandenburger Parlament. Am kommenden Wochenende darf das gemeine Volk allerdings auch mal vorbeischauen bei den Publikumstagen.
Und was es da so zu sehen gibt, weiß unsere Landtagsreporterin Amelie Ernst. Guten Morgen, Amelie.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Auf jeden Fall kann man sich da ein paar wahnsinnig spektakuläre Bilder anschauen, oder?
Genau, ihr habt es vielleicht gehört, es gibt diese Aufregung um die Bilder unter anderem von Stalin, von Hitler, von Goebbels, die da hängen und seit Tagen sorgen die für Aufregung. Könnte allerdings sein, das Landtagspräsidium sitzt gerade in diesen Minuten zusammen und überlegt, müssen wir vielleicht doch nochmal abhängen. Aber so sieht es im Moment nicht aus. Denn die CDU, die ist eigentlich dafür, dass die Bilder da nicht länger hängen.
Diese Ausstellung provoziert, diese Bilder zu sehen von Adolf Hitler, von Stalin und anderen Verbrechern. Wir glauben, in einem Landtag von Brandenburg wäre es wesentlich besser, auch die Vielfalt, die Kultur, die Tradition unseres Brandenburgs zu präsentieren.
Also CDU-Geschäftsführer Ingo Senfkleben, der möchte da lieber ein paar schöne Landschaftsbilder zum Beispiel haben von Brandenburg auf den Fluren und eben nicht diese, es sind ja Selbstporträts von Lutz Friedel. Er hat sich also in verschiedenen prominenten Gesichtern sozusagen gemalt. Und das Irre ist, diese 112 Bilder, die da jetzt hängen, die wurden schon in diversen anderen Ausstellungen in ganz Brandenburg gezeigt, eigentlich ohne größeres Aufsehen. Aber jetzt im neuen Landtag, da machen sie erstmal eine richtig große Welle.
Kannst du, Amelie, das denn nachvollziehen? Sind die Bilder wirklich so skandalös?
Also ich persönlich, ganz persönlich muss ich sagen, ich finde, da gibt es wirklich große andere Dinge in Brandenburg, die man so mal diskutieren sollte, so groß, auch wenn man sich die Bilder mal anguckt. Also es sind kleine Porträts, vielleicht so A3-Format, ne, wie früher der Zeichenblock, sehr verfremdet. Also es hat gar nichts zu tun mit diesen früheren Bildern, ne, also wo Hitler dann damals irgendwie zu Nazi-Zeiten in jedem größeren Amtszimmer hing. Das ist sehr verfremdet und von Heldenverehrung, finde ich persönlich, kann da eigentlich keine Rede sein. Und man muss auch sagen, da hängen ja nicht nur Hitler, Stalin und Goebbels, sondern da hängen zum Beispiel auch Anne Frank, Kai von Ossietzky, also Leute, die da wirklich völlig auf einer anderen Seite stehen und für das komplette Gegenteil stehen. Und deswegen hat diese Kunstkommission, die sowas ja aussucht im Landtag, hat sich da durchaus was dabei gedacht, diese Bilder zu holen, sagt deren Vorsitzende Gerrit Große von der Linken.
Es geht nicht um die Huldigung weder der Diktatoren, es geht auch nicht um eine unkritische Sicht auf die Leute, die sowohl Opfer als auch Täter waren. Die Bürger werden diskutieren darüber. Wenn, wo nicht hier in einem Parlament, Parlare, wo geredet wird, sollte sonst der richtige Ort sein.
Denn sonst hieße das natürlich, Kunst darf man immer nur dann aufhängen, wenn sie allen gefällt. Und dann ist es aber vielleicht auch keine Kunst mehr.
Gut, also für die Bilder lohnt sich schon mal am Wochenende zu kommen. Mhm. Wofür denn noch?
Also auf jeden Fall lohnt sich mal zu gucken, ob und wie schnell weiße Wände beim Besucheransturm fleckig werden. Denn innen im Landtag ist ja alles sehr modern. Außen ist diese historische Fassade, aber innen ist alles sehr modern, sehr weiß. Bis auf den roten Teppich hier und da. Und es gibt auch rote Stühle im Plenarsaal. Mal sehen, wie lange also das Weiß weiß bleibt. Und man kann auch mal testen, ob man durch diese ganzen modernen Sicherheitstüren mit den Chips überall rein und vor allem wieder raus rauskommt, denn manchen Abgeordneter hatte da schon so sein Schlüsselerlebnis.
Bin ich auf dem Weg in die Tiefgarage einfach falsch abgebogen und bin in einen Bereich gekommen, wo eigentlich die Türen nur von außen zu öffnen waren.
War dann auch der Akku alle? Ich konnte mich also nicht mehr melden und habe mich dann mit Klopfzeichen gemeldet. Und nach einer halben Stunde hat man mich dann gefunden.
So kann es gehen im neuen Landtagsschloss mit den vielen Türen und der Tiefgarage. Linken Fraktionschef Christian Görke war das. Der ist wirklich nur einer von vielen. Also viele haben so eine Geschichte. Ich war irgendwo und wusste nicht, wie ich rauskam. Und dieses Grauen kann man sich dann am Wochenende wirklich mal selber angucken. Bei den Publikumstagen, wenn man denn eine Eintrittskarte bekommt. Denn die sind limitiert. Also es kann nicht wirklich jeder kommen am Wochenende, was ein bisschen schade ist. Aber wir haben noch ein paar Karten, können wir sagen. Auf unserer Internetseite kann man für die Publikumstage einige der letzten Karten bekommen. Man muss allerdings dem neuen Hausherrn, dem Landtagspräsidenten Gunter Fritsch, eine Frage beantworten.
Ja, und da gibt's nämlich auf radio1.de einen kleinen Film. Und den Plenarsaal sieht man da auch mal aus der Nähe, inklusive weißem Adler auf weißem Grund. Amelie Ernst hat uns informiert über den Trubel rund um den Tag der offenen Tür im Landtag am nächsten Wochenende. Vielen Dank, Amelie.
Gerne.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.